Danach sah ich, es wurde aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel, und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem, hellem Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses, schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Gerecht bist du, da du bist und da du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind's wert. Und ich hörte den Altar sagen: Ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne, und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Und er versammelte sie an einen Ort, der heißt auf Hebräisch Hamagedon. Und der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft, und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach: Es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind, ein solches Erdbeben so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Und alle Inseln verschwanden, und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn diese Plage ist sehr groß. Das Lamm, das geschlachtet ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Herr Jesus Christus, staunend, anbetend, voller Ehrfurcht hören wir diese gewaltigen Worte. Du bist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Du hast uns teuer erkauft durch dein Blut. Du hast dein Leben für uns alle dahingegeben. Wir beten dich an. Lass uns dieser Tatsache ganz neu bewusst werden. Und du willst uns auch dazu führen, dass wir unser Leben dir ganz anvertrauen oder ganz neu anvertrauen und mit allem ausliefern. Lass diesen Anspruch auch durch dein Wort heute groß werden. Wir bitten dich an diesem Morgen für die Brüder und Schwestern, die in Verfolgung stehen und nicht so frei wie wir zusammenkommen dürfen. Stärke sie und erquicke sie durch deine Gegenwart. Wir möchten dich auch bitten für dein Volk Israel. Danke, dass sie einmal dich als den erkennen, den sie durchstochen haben. Danke, dass du dein ganzes Volk erretten wirst. Und wir beten gemäß der Aufforderung aus deinem Wort für alle, die in Verantwortung stehen, besonders auch in unserem Lande. Wir bitten dich um Weisheit, um diese Verantwortung wahrzunehmen. Wir bringen dir auch die Not in unserer Gesellschaft mit der Auflösung von Ehe und Familie. Erbarme dich über alle fortschreitende Gottlosigkeit und lass uns hier als Gläubige noch Zeichen setzen, indem wir mit dir leben und uns an deine Ordnungen halten. Segne jetzt Rainer Wörz und statte ihn aus mit deiner Vollmacht zur Verkündigung deines Wortes. Und lass dieses dein Wort in unseren Herzen Frucht bewirken. Amen.
Vor einiger Zeit habe ich in der Zeitung gelesen, dass die Todeszellen in den USA, dort wird ja die Todesstrafe noch vollstreckt, nicht nur ausgesprochen, sondern auch vollstreckt, dass diese Todeszellen nur einen Ausgang haben, nämlich in Richtung der Hinrichtungszelle. Und der Text, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, der hat allerdings noch zwei Ausgänge, obwohl die Menschheit zu der Zeit, wenn die 7 Zornschalen ausgegossen werden, schon ein Stück weit des Weges oder ein ganz schön Stück weit des Weges gegangen ist, in der Gottlosigkeit und in der Dämonisierung, gibt es bis zuletzt immer noch einen Notausgang. Es gibt nicht nur den Weg in die Katastrophe, den Weg ins Gericht, sondern es gibt bis zuletzt einen Notausgang. Und da steht Jesus dran, oben drüber. Die Tür heißt Jesus. Aber wie wir sehen werden, werden nur ganz wenige Menschen diesen Notausgang benutzen. Wir sind jetzt also sozusagen bei der letzten Steigerung der Gerichtszyklen angekommen. Und ich habe Sie schon bewundert, dass Sie das ertragen wollen. Aber es ist schön, denn wir haben schon bei der Offenbarung gesehen, das ist nicht zutiefst ein Buch des Untergangs und der Katastrophen gerichtet, das auch. Aber das Eigentliche und das Tröstliche an der Offenbarung ist, dass Gott kommen wird, sein Reich aufrichten wird, dass alles in eine Gerechtigkeit hineingeführt wird und dass das gerechte Gericht Gottes letztendlich den Boden bereitet, auch für ein ewiges Reich der Liebe und der Gerechtigkeit. Die 7 Zornschalen. Und ich habe vielleicht gewundert, dass wir vorher einen Text gelesen haben, wo sozusagen die Ausgießung der 7 Zornschalen vorbereitet wird. Da sind wir ins himmlische Heiligtum getreten. Neulich musste ich im Rahmen meines Studiums eine Ausarbeitung schreiben und ich habe mir das Thema Melchisedek vorgenommen und habe das so geschrieben. Ich habe einen Bruder, mit dem ich da viel zusammenarbeite. Ich habe Melchisedek eben als irdische Persönlichkeit ausgelegt und da schrieb er mir zurück, er findet es ganz okay, hat ein paar Kritikpunkte und ist ja schön, dass man so jemand hat, wo man gemeinsam auch diesen Weg gehen kann. Aber er sagt, er denkt, dass Melchisedek, und da hat er mal vor Jahren eine Auslegung gehört, eigentlich eine himmlische Erscheinung war, dieser Mann da in 1. Mose 15, eine himmlische Erscheinung war, der aus dem himmlischen Heiligtum, aus dem himmlischen Tempelbereich auf die Erde herabgestiegen ist und dort Abraham begegnet ist. Also wie auch immer, jedenfalls, es gibt auch im Himmel einen Tempelbereich, ein Heiligtum. Und in diesem Heiligtum beginnt sozusagen die Ausgießung der Zornschalen Gottes. Und wenn Sie den Text sich angeschaut haben, Kapitel 15, 5 folgende, dann ist das Erstaunliche, dass hier sozusagen das große Gericht Gottes wie eine Art Gottesdienst gefeiert wird, als liturgische, heilige Veranstaltung, wo höchste Engelmajestäten und höchste Thronwesen mitwirken. Wir hätten es irgendwie ganz anders erwartet. Leidenschaftlicher Zorn, wo die Blitze nur so fliegen und auf den Tisch gehauen wird und dann unten eben entsprechend die Folgen auf Erden festzustellen sind. Gott sitzt im Regiment und Helmut Frey sagt, wir dachten, die Hölle ist aufgebrochen. Aber nein, Gott hat sich aufgemacht. Wir dachten, die Teufel toben sich aus. Aber nein, Gottes Engel walten. Wir dachten, das ist ein Sieg der Hölle. Aber nein, Alles dient der Verherrlichung und dem Siege Gottes. Wir dachten, Gott hat sich abgewendet und uns vergessen. Aber nein, Gott ist gegenwärtig und überwacht alles. Er sagt das erste und letzte Wort. Und am Ende dieses 15. Kapitel, im 16. werden ja dann die 7 Zornschalen ausgegossen und Sie brauchen keine Angst, erfüllten Gesichter haben, angstgeweitete Augen, wir gehen durch die Zornschalen so rasend durch, da ist in TGW und ICE gar nichts, in der Endzeit wird es nicht ganz so schnell gehen, aber das Erstaunliche ist, bevor diese 7 Zornschalen in Kapitel 16 ausgegossen werden, haben wir diese Schilderung des Tempelgeschehens. Und dann zieht sich der Herr, Sie können gerne nochmal in den Text schauen, dann zieht sich der Herr zurück und die Schechina, die Wolke hüllt ihn ein. Es scheint so zu sein, dass das Gericht, das jetzt unvermeidlich ist, dass Gott sagt, es geht jetzt nicht mehr anders. Ich habe die Menschen lieb. Ich war bereit und bin bereit, alles zu geben. Ich habe meinen Sohn gesandt. Ich habe mein Herz gesandt. Ich habe mein Herz in meinem Sohn an die Angel gehängt. Aber jetzt gibt es keinen anderen Weg mehr für diese Menschheit als das Gericht Gottes, um sie dann letztendlich doch noch zum Ziel zu führen. Aber das zerreißt mein Innerstes. Das schmerzt mein Herz ungemein. Gott ist ja so unheimlich engagiert in seiner Liebe. Und es ist ihm gar nicht egal, wie es den Menschen geht. Und selbst wenn er Gericht übt, ist er im Innersten beteiligt und dabei, nicht nur weil er das Gericht anordnet, nicht nur weil er das Gericht ausführen lässt, sondern weil ihn das selber ins Innerste hineinschmerzt. Und er zieht sich gleichsam wie in Klausur zurück und lässt niemanden an sich heran. Und die Wolke bedeckt alles, um diese Zeit im Tempel im Innersten zu verbringen. Es dreht ihm gleichsam den Magen. Jetzt also im ICE-Tempo durch die 7 Zornschalen. Wir haben, wenn man das ein bisschen strukturiert machen will, eigentlich eine wunderbare Ordnung. Wir haben 3 Schalen, die geschildert werden. Dann kommt ein Hymnus Gottes. Und dann haben wir wieder 3 Schalen. Dann kommt ein Jesuswort. Und dann wird die 7. Schale geschildert. Und die Ziele dieser Zornschalen sind zum einen das göttliche Strafgericht. Das göttliche Strafgericht. Und das sollten wir auch nicht verharmlosen. Es gibt so eine Form, wo man gerade auch in unseren Kreisen, wo man um die letzten Ziele Gottes weiß, immer versucht, wenn es sozusagen auch eckig und kantig wird und schwierig wird im Gottesbild, wo man merkt, da sind einfach Spannungen da und Gott ist doch nochmal wesentlich größer, als wir das erdenken und erkennen können, dann versuchen wir sofort Dinge wegzuerklären. Oder es ist besser, einmal einfach die geoffenbarte Wahrheit in ihrer für uns nur für uns, so Widersprüchlichkeit stehen zu lassen und die Spannung auszuhalten. Gott offenbart sich in Polaritäten, auch in für uns, nur für uns, nicht auf der göttlichen Ebene, auch in Widersprüchlichkeit. Und das müssen wir aushalten und ertragen. Und so gibt es ein göttliches Strafgericht. Und das sollten wir nicht gering und klein machen, so nach dem Motto, am Schluss ist ja dann doch alles Gnade und Barmherzigkeit. Und wir kennen ja das innerste Herz Gottes, sondern das sind furchtbare Gerichte. Und wenn unser Herr in seinen Erdentagen sagt, das ist die äußerste Finsternis, da wird Heulen und Zähneklappern sein, dann sollten wir das nicht klein machen. Zweitens, und das ist schon vielleicht erstaunlicher für den einen oder anderen, das Ziel der 7 Zornschalen, und das sieht man im Text immer wieder, ist der Versuch eines letzten Weckrufes in eine antichristlich dämonisierte Menschheit hinein. Wacht doch auf, merkt er denn nicht, wie der Pharao bei den 10 Plagen, dass alles zugrunde geht. Pharao, hast du es denn nicht gemerkt? Und so ist das zweite Ziel, das der Herr mit den 7 Zornschalen verbindet, der Versuch, Menschen noch zur Umkehr zu bewegen. Und drittens ist es die Befreiung der Welt von der antichristlichen Herrschaft. Der Einzug der Gerechtigkeit wird dadurch ermöglicht werden. Nun, es sind furchtbare, es sind schwere Gerichte, aber die Gerichte der Offenbarung, jedenfalls die 7 Zornschalengerichte, in denen der Zorn Gottes vollendet wird, sind weder der Welt noch der Erd noch der Menschheitsuntergang. Was erstaunlich ist, und das werden wir jetzt gleich am Text auch sehen, dass es durch die ganze schwere Zeit bis zum Ende, bis der Herr in Macht und Herrlichkeit kommt, also durch die ganze Zeit hindurch, der Posaunen, der Siegel, der Zornschalen, immer Glaubende auf der Welt geben wird, immer Jesusleute. Das ist auch schon erstaunlich. Es wird immer solche geben, an die sich auch das Wort des Herrn in diesen Tagen richten wird. Jetzt aber 1. bis 3. Schale. Die erste Schale, da wird beschrieben, wie die Anhänger des Antichristen böse und schlimme Geschwüre am Leib bekommen. Gott lässt den Leib schlagen, und wenn wir an Kapitel 13 denken, dann ist es ja der Leib, der gekennzeichnet, stigmatisiert ist vom Charagma, vom Zeichen des Tieres. Die Menschen nehmen an ihre Stirn oder an ihre rechte Hand das Malzeichen. Und genau diesen Leib schlägt der Herr mit schlimmen Geschwüren in der ersten Zornschale. Bei der zweiten Zornschale wird das Meer zu Blut. Also man müsste vielleicht genau sagen, es entsteht im Meer Blut. Und jeder, der ein bisschen weiß, wie die Menschheit sich ernährt, der weiß, dass das katastrophale Folgen hat für die Flora und Fauna im Meer und auch für die Ernährung der Menschen aus dem Meer. Und auch die Handelsschifffahrt wird erschwert und es ist ekelerregend, Tod bringt die ganzen Kadaver, das muss ich mir vorstellen, es entsteht Blut im Meer und das Leben im Meer wird massiv beeinträchtigt, wenn nicht unmöglich gemacht. Manche von Ihnen wissen, dass der katholische Atomphysiker Bernhard Filbert Anfang der 60er Jahre eine Auslegung über die Offenbarung geschrieben hat und er hat hauptsächlich den Trichter gehabt, was die Gerichte Gottes betrifft, Physiker, Atomphysiker. Er hat gesagt, alles, was uns da so geschildert wird, ich will das nur mal sagen, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber alles, was uns da geschildert wird, kann man auch in Zusammenhang mit Nuklearwaffen, mit Atombomben und Wasserstoffbomben bringen und den Folgen, die daraus entstehen für die Menschheit. Und so hat er gesagt, also bei dieser Wasserverunreinigung, da hat er die Radioisotopen nach einem nuklearen Fallout im Wasser gesehen. In der dritten Schale, Sie merken, wir gehen zack, zack, zack durch die Schalen. Ganz so einfach wird es für die Menschheit nicht werden in der letzten Zeit. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, warum der Herr das so macht. Oder ich glaube, dass der Herr das deswegen so macht, weil zwischen jedem Gerichtsabschnitt sozusagen ein Atemholen möglich ist, damit die Menschen darüber nachdenken und zur Besinnung kommen. Gott könnte es ja auch mit einem Klatsch machen. Plopp, Ende der Welt, wie wir sie bisher kennen. Beginn der neuen Welt. Aber Gott verfolgt, und das haben wir bei der letzten Auslegung der Offenbarung ausführlich betrachtet, pädagogische Ziele, auch wenn er Gerichtshandeln verordnet. Und das pädagogische Ziel wird ja nur dann erreicht, wenn die Menschen in einen Nachdenkens- und Mitdenkensprozess, soweit sie dazu bereit sind, hineingenommen werden. Wenn sie versuchen zu verstehen, was hier geschieht und was das für eine Antwort sein könnte, auf welches Verhalten und welche innere Haltung. Und übrigens, und das werden wir gleich sehen, die Menschen in der Endzeit verstehen sehr wohl, woher diese Gerichte kommen. Da gibt es keine Diskussion mehr. Aber sie wollen nicht. Sie stellen sich bewusst auf die andere Seite, denn es heißt dreimal in unserem Text, dass sie den Gott des Himmels lästerten, der ihnen diese Gerichte gesandt hat. Sie kennen die Ursache und sie wissen, warum das ist, aber sie wollen Gott nicht dienen. Ja, die dritte Schale, da wird eigentlich das Geschehen der zweiten Schale nur auf das Süßwasser ausgeweitet und die Katastrophe sozusagen noch größer. Und dann kommt überraschend, plötzlich hinein in diese schwere Zeit der Zornschalen, wo die Menschheit ächzt und stöhnt unter dieser Last, kommt plötzlich dann jedenfalls im Ablauf der Liturgie im himmlischen Bereich einer der 14 Hymnen, der Lobgesänge Gottes. Ich weiß nicht, ob wir auf die Idee gekommen wären, nach drei solch schweren Gerichtsschlägen eine Pause zu machen und ein Lobpreislied zu singen. Aber da merken wir schon, die Welt Gottes, die Himmelswelt, tickt ein bisschen anders. Und wir sollten unsere Uhren nicht nach unserem selbstgebastelten Gott stellen und nach dem Zeitgeist, sondern an der geoffenbarten Wahrheit der Heiligen Schrift. Das ist unsere Norm. Und nun lesen wir diesen Hymnus. Und es ist auch ganz überraschend, wer diesen Hymnus darbringt. Da wird von einem Engel der Wasser gesprochen. Ich nehme an, den hat noch keiner von uns getroffen. So eine Art Preisengel. Und dann gibt es einen personifizierten Altar. Der Altar ist übrigens der Bereich, wo auch die Märtyrer sind nach Kapitel 6 und wo auch die Gebete der Heiligen nach Kapitel 8 dargebracht werden. Und lesen wir noch einmal Kapitel 16, Vers 5. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Gerichtsurteil gesprochen hast. Begründung? Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind's wert. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig, deine Gerichte sind gerecht. Das sagt dieser personifizierte Altar, das, was wir auch schon beim Lobgesang der Überwinder am Altar, am Thron Gottes festgestellt haben. Sie sagen, die Kaios, all dein Handeln ist vollkommen und ohne Fehler, auch wenn du Gericht übst. Das ist die Aussage hier. Dir kann keiner irgendetwas Fehlerhaftes, etwas nachweisen, was nicht in Ordnung wäre. Und dann geht es hinein in die vierte und fünfte Schale. Da haben wir viertens die Intensivierung der Sonnenstrahlung. Die Menschen werden versenkt. Das griechische Wort meint eigentlich, sie werden ausgedörrt. Schon Jesus nennt ja Veränderungen im kosmischen Bereich als Zeichen seiner nahen Wiederkunft. Ja, das kann man sich bei uns vielleicht noch gar nicht so vorstellen, aber wenn man in anderen Regionen der Welt ist, wir haben gerade gestern darüber gesprochen, dass ja, als wir jetzt auch im April in Israel waren und es regnete und wir völlig erstaunt waren, die Leute haben mich vorher gefragt, die vielleicht noch nie zu der Zeit oder überhaupt noch nie in Israel, was müssen sie mitnehmen, sage ich, du, da ist heiß, 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 da braucht er allenfalls mal für die Nacht und für den Abend irgendwas Leichtes, aber ansonsten, und Regen ist nahezu ausgeschlossen. Und als hätte es der Herr gehört, hat er die erste Woche dort regnen lassen. Und es war auch relativ kühl, ja, gell, also wenn man 18 bis 22, 23 Grad als kühl empfindet. Aber jedenfalls für diesen Bereich, zu dieser Zeit, Ende April. Und dann sagten die uns doch, und das versteht man natürlich sofort, weil man weiß, das ist ein Gebiet mit Wasserarmut, das ist gutes Wetter. Ja, das ist gutes Wetter, wenn es regnet, ist gutes Wetter. Weil da die Verhältnisse ganz anders sind. Die haben Hitze, viel Trockenheit und wenig Wasser. Aber wir mit unseren regenreichen und wasserreichen Gebieten können das nicht unbedingt nachvollziehen, mit nicht so extremen Temperaturen. Aber vielleicht erinnern sich die ein oder anderen noch an den Hitzesommer 2003. Wissen Sie es noch? Da war doch dieser Wochen, ich weiß gar nicht, monatelang und 40 und über 40 Grad. Ich weiß, ein Freund hat mir erzählt, er war hier auf der Familienfreizeit. Das ist nun auch nicht gerade eine Sportskanone, ja. Aber er musste mit seinen Jungs immer Fußball spielen und weiß, so wahnsinnig heiß war, haben die morgens um 7 sich auf dem Fußballplatz getroffen. Ich meine, da kriegst du ja kaum die Augen auf, geschweige denn, dass du Fußball spielen kannst. Aber weiß, so heiß war morgens um 7. Ich habe nachgelesen, etwa 3500 Menschen sind an den Folgen der Hitzewelle gestorben. Aber das ist nichts gegenüber dem, was bei der vierten Schale weltweit geschehen wird. Weltweit. Die Menschen werden ausdörren, verschmachten. Und dann wird die fünfte Zornschale direkt ausgegossen auf den Thron des Tieres, was eine doppelte Folge hat. Erstens, das Reich des Antichristen wird verfinstert. Und dann lese ich noch einmal. Zweitens, und hören Sie sich das einmal an, und Sie spüren die ganze Rebellion einer Menschheit gegen Gott. Und das merkt man, wenn man ein bisschen einen wachen Geist hat, auch schon in unserer Zeit. Dass zunehmend, gerade auch in Deutschland, bestimmte Meinungen und bestimmte Positionen, die auch von der Schrift begründet sind, kaum noch ertragen werden. Da hört die ganze Toleranz auf. Da wird die ganze große Toleranz total intolerant. Und es fehlt nur noch wenig, bis es zu einer aggressiven Haltung gegenüber solchen Menschen auch kommt und auch zu einschränkenden Maßnahmen. So jedenfalls mein Eindruck. Zunehmend keine Bereitschaft, Positionen, die das Wort Gottes gebietet, zu akzeptieren. Und das steigert sich am Ende total. Sie müssen sich vorstellen, die Menschen werden geplagt von diesen Plagen und die normale Reaktion wäre ja, ach Herr, was haben wir getan? Und man wirft sich auf den Boden und bittet um Vergebung und versucht, den Herrn gnädig zu stimmen und all diese Dinge. Und jetzt, was lesen wir? Und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott. Wegen ihrer Schmerzen, wegen ihrer Geschwüre, und sie bekehrten sich nicht von ihren Werken. Wahnsinn, dass die Menschen nicht aufwachen und zu Gott umkehren. Die natürlichen Segensträger Erde, Meer, Flüsse, Wasserquellen, Sonne verwandeln sich in Strafwerkzeuge, aber die Menschen kehren nicht um. Sie lästern den Namen Gottes. Sie suchen Gott nicht. sondern sie wenden sich bewusst von ihm ab. Anfang Juli war ja der 150. Jahrestag der großen Schlacht im Sezessionskrieg, irgendwann 1860 herum, 63 herum, war ja diese große Schlacht zwischen den Konföderierten und der Union, also zwischen den Nord- und den Südstaaten in den USA. Und der damalige Präsident der Nordstaaten, Abraham Lincoln, er war auch ein Mann des Gebets und ein Mann, der Gott suchte. Und es war nicht nur die Auseinandersetzung um die Sklaverei, es ging auch um andere Fragen. Und in der Gemeinde in Washington, in der Abraham Lincoln ging, sagte dann der Prediger an einem Sonntagmorgen, ohne Zweifel wäre Gott auf ihrer Seite und sie würden den Sieg davontragen. Und Abraham Lincoln, da war da gar nicht so überzeugt davon. Er sagte dann, Gott ist immer auf der richtigen Seite. Mein stetes Bangen und Beten aber ist dahin gerichtet, dass ich und diese Nation auf der Seite Gottes stehen mögen. Er fühlte sich nachher dann bestätigt, er sagt, wenn Gott uns den Sieg gibt, dann empfinde ich das als göttlichen Auftrag, die Sklaverei abzuschaffen und andere Dinge zu ändern und die Freiheit und die Einheit der Nation zu garantieren. Aber merken Sie, dieser Mann, wie er auch, der ist fast depressiv geworden während des Krieges. Das hat auch andere Ursachen gehabt, er hat unheimlich gelitten und er war sich überhaupt nicht so sicher, was der Wille des Herrn ist. Aber er wollte den Willen des Herrn tun. Und jetzt haben wir eine Menschheit vor uns, die erkennt ganz genau, dass das von Gott kommt. Die weiß ganz genau, dass das das Strafgericht Gottes ist. Und sie positioniert sich nicht etwa auf der Seite Gottes, sondern genau auf der anderen Seite. Bewusst, willentlich gegen Gott mit erhobener Faust. Und das ist das Maximum an Verstockung. Und das ruft auch das Maximum an Gericht Gottes über die Menschen hervor. Die Ausleger jüdischer und christlicher Natur geben auf die Frage, warum bekehren sich die Menschen nicht, eine einhellige Antwort. Und die ist sehr einfach. Weil sie nicht wollen. Weil sie nicht wollen. Ein endgültiges Nein, aber ihr stolzes Nein wird gebrochen. In Jesaja 2 heißt es, der Stolz des Menschen wird gebeugt und der Hochmut des Menschen erniedrigt werden. Der Herr wird hoch erhaben sein an jenem Tag. Da wird man sich in Felsenhöhlen und in Erdlöchern verkriechen vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, die Erde zu schrecken. Jetzt noch die 6. und 7. Schale. Ich habe ja eigentlich versprochen, ich mache schnell. Jetzt bin ich doch ein bisschen länger hängen geblieben. Also jetzt aber schnell. 6. und 7. Schale. Da haben wir dieses seltsame Ereignis, dass diese Schale auf den Euphrat ausgegossen wird. Und da können wir schon mal so viel sagen, Euphrat, das wissen wir noch aus dem Geografieunterricht, das ist ja da unten, wo es zurzeit sowieso gerade schon rund geht, ja? Da hat Türkei, Irak, Iran, Syrien, das ist alles so in der Nähe, das ist die ganze Region. Und wir sehen allein an dieser kleinen Bemerkung, dass diese Region, das wissen wir auch aus vielen anderen Bibelstellen, und Israel eine besondere Rolle in den letzten Tagen, bevor der Herr wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit spielen wird. Darum wird es gehen und deswegen sagte Ernst Ferdinand Ströter bereits vor 100 Jahren, vor über 100 Jahren, dass die biblische Prophetie die Geschichte zum Ende führen wird, bevor Jesus kommt, im Nahen Osten. Dort erfüllen sich die Dinge. Und früher, ich bin jetzt 30 Jahre gläubig, ich weiß, manche haben eine 4 oder eine 5 vorne dran oder gar eine 6 oder eine 7, eine 8 wird wohl kaum einer haben, glaube ich jetzt nicht. Aber ja, aber ich weiß noch, wie wir früher schon vor 10, 20, 30 Jahren überlegt haben, wie sich alles prophetisch erfüllen könnte. Und dass wir gar nicht so damit gerechnet haben, dass die Dinge sich noch buchstäblicher, noch realer mit genau den Mächten erfüllen, die in der Bibel beschrieben sind. Die stehen ja alle wieder auf. Die Ägypter, die Babylonier im Irak. Also nicht mit diesen Namen, aber die ganze Region, der Iran, alles ist wieder da. Und man spürt, wie die endzeitliche Bühne für die letzten großen Auseinandersetzungen bereitet wird. Und in der 6. Schale, da wird diese Schale auf den Euphrat gegossen und seine Wasser trocknen aus. Und nun wird der Weg bereitet für ein Riesenheer aus dem Osten. Und dass die Heerführer und dass die Mächtigen in dieser Welt bereit sind, an diesem großen Heereszug gegen Jerusalem übrigens, sich zu beteiligen, dann nennt uns dieser Text auch eine Begründung, die wir immer im Auge behalten müssen. Lesen Sie mal mit, Kapitel 16, ab Vers 13, da heißt es, aus dem Rachen, ich ergänze, der satanischen Trinität, kommen drei unreine Geister, Dämonen, Gleichfröschen, Geistern von Teufeln, sie tun Zeichen und gehen zu den Mächtigen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes. Und er versammelte sie an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Harmageddon. Da kommen unsere Wachturmleute und sagen, haben wir es doch gleich gewusst. Das haben wir schon lang. Stehen mit ihren Zeitschriften da, ja. Harmageddon ist nicht der Weltuntergang. Harmageddon ist der Sammlungsort der Heere, die gegen Gott streiten in den letzten Tagen. Und diese Mächtigen und diese Heerführer werden verführt, mitverführt, bei der Hure Babylon werden wir noch andere Elemente sehen, aber mitverführt durch dämonische Zauberkräfte, durch eine magische Kraft, die aus der unsichtbaren Welt kommt, aber von der finsteren Seite. Unreine Geister, hier in Froschgestalt werden sie geschildert, gehen aus dem Rachen des Tieres, aus dem Rachen des Teufels und aus dem Rachen des falschen Propheten und sie verführen die Menschen. Wir haben schon in Offenbarung 13 darüber gesprochen, dass es verführerische, dämonische Rede geben kann. Das haben Menschen, zum Teil sind sie auch noch hier, im Dritten Reich schon erlebt, denn keiner kann heute so richtig erklären, wie Adolf Hitler oder Goebbels so einen Einfluss auf die Massen haben konnten, wenn man nicht berücksichtigt, dass auch sie dämonische Mächte in Anspruch genommen haben. Also wir sind jetzt unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi und das weiß der Teufel und er sammelt sozusagen seine Armeen, um gegen den Herrn Krieg zu führen. In Offenbarung 19 lesen wir dann, wie es ausgeht, der Herr kommt, es gibt gar keine Schlacht, die Heere werden einfach besiegt und das Reich Gottes beginnt. Martin Luther hat die Frösche ein bisschen anders verstanden und ich sage uns das, um uns zu warnen, dass man allzu schnell immer die Verhältnisse der Prophetie und insbesondere der Offenbarung in die eigenen Zeitverhältnisse pressen kann. Martin Luther hat ja die ganze Offenbarung sehr stark auf seine Zeit auch bezogen, seine Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche. Und er sagte, die Gegner der Reformation, das sind sozusagen die Froschgeister, also Eck und andere, die mit ihm disputiert haben und die alte Position vertreten haben und die wieder die Reformation, wieder das lautere Evangelium aus seiner Sicht gestritten haben. Und er sagt Martin Luther so originell über die Frösche, sie quaken viel wieder das Evangelium und schaffen doch nichts und bleiben Frösche. Ja, es war wunderbar gesagt, wieder mal ganz originell. Aber wir merken, man steht immer in der Gefahr, die Dinge in seine Zeit hineinzupressen. Da müssen wir auch vorsichtig sein, das kann ich nicht oft genug betonen. Es kann alles ganz schnell kommen, so schnell, dass wir überrascht sind. Ich wollte doch eigentlich und ich hatte mir doch vorgenommen, wenn ich mehr Zeit habe, mehr mit Jesus. Und ich wollte doch auch mal mit dem Dienen beginnen. Und ich wollte auch mit meinen Kindern und meinen Enkeln. Und eigentlich habe ich mir ja gedacht, das dann mal, fangen Sie jetzt an. Die Ereignisse können uns überrollen. Wir müssen aber auch mit dem anderen rechnen, dass es noch Jahre oder gar Jahrzehnte geht und dass wir einen langen Atem brauchen. Wir wissen es nicht, aber wir sollten bereit sein. Da war die sechste Schale, bei der siebten Schale, und dann haben wir sie überstanden, vollziehen sich große Dinge, das sieht man schon vom Text her. Wenn Sie 16, 17 bis 21 lesen, da wird 11-mal von großen Sachen gesprochen. Große Dinge geschehen in der letzten Zeit. Ich lese uns einmal, wie die Welt vorbereitet wird, wie sozusagen auch der Bauplatz der alten Welt eingeebnet wird für den Bau der neuen Welt des Reiches Gottes. Klar, wenn man baut, manche haben es jetzt gerade hinter sich, dann muss man erstmal einen sauberen Bauplatz schaffen. Ich habe vom Bauen nicht viel Ahnung, aber das ist klar, du kannst ja nicht ein halbes Gebirge auf deinem Grundstück haben und dann irgendwie versuchen, das Fundament des Hauses zu legen. Das muss erstmal sauber eingeebnet werden. Und hier beginnt der neue Bau der neuen Welt und jetzt wird das Fundament gerichtsmäßig der alten Welt eingeebnet. Ich lese uns, der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft, dann heißt es, große Stimmen von Thron. Es ist geschehen, Blitze, Stimmen, Donner, großes Erdbeben. So etwas war noch nie gewesen. Noch nie. Jetzt überlegen Sie mal, was war schon alles in dieser Welt? Und dann sagt uns die Offenbarung, so etwas war noch nie. Aus der großen Stadt, hieß wo Jerusalem gemeint, wurden drei Teile, die Städte der Heiden stürzten ein. Babylon bekommt den Kelch mit Wein des grimmigen Zornes. Alle Inseln verschwinden. Die Berge wurden nicht mehr gefunden, eingeebnet für den Bauplatz der neuen Welt. Und wieder heißt es am Ende, und die Menschen lästerten Gott wegen ihrer Plage. Ist doch ein Wahnsinn. Ist es nicht ein Wahnsinn? Aus dem Tempel vom Thron kommt der majestätische Ruf, es ist geschehen. Der Zorn Gottes ist vollendet, die Machtfrage ist geklärt. 2000 Jahre früher hat der Sohn Gottes am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Da war die Schuldfrage geklärt, die Erlösung vollendet. Und am Ende der Tage wird der Ruf durch die Welt gehen, alles ist unterworfen. Gott ist alles in allen, dann ist die Lebensfrage geklärt und die Weltvollendung eingetroffen. Wenn Sie jetzt aufmerksam mitgelesen haben, ich gebe aber zu, das war ein bisschen herausfordernd, weil es ja ein ziemlich großer Text ist, dann haben Sie gemerkt, ich habe was ausgelassen. Und damit wollen wir uns jetzt am Schluss beschäftigen. Wir haben nämlich mitten hinein, können Sie noch an unseren Rhythmus denken, ersten drei Zornschalen, Hymnus. Drei Zornschalen, also die vierte bis sechste, Wort Jesu und dann erst siebte Zornschale. Und was haben wir ausgelassen? Das Wort Jesu. Und das Wort Jesu ist nun nicht irgendein Wort, sondern Sie müssen sich vorstellen, mitten in diese katastrophale Zorneszeit, wo es auf der Welt wirklich rund geht, wie es noch nie war, kommt eine Seligpreisung Jesu. Genau das gleiche Wort wie bei der Seligpreisung der Bergpredigt. Makarios. Glückselig ist. Na, jetzt sind wir aber mal gespannt. Was sagt der Herr? Siehe, ich komme. Wie ein Dieb, glückselig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine blöße Schande sehe. Mitten hinein in die Vision der Gerichte und der Zornschalen, die Seligpreisung Jesu, eine wörtliche Rede Jesu. Die Glaubenden sollen inmitten all des Schrecklichen sich erinnern und daraus Mut fassen. Je turbulenter und chaotischer und katastrophaler es in der Welt wird, desto näher ist der Herr. Desto näher ist der Herr. Dem geht es ja entgegen. Das Ziel ist nicht der Untergang der Welt. Das Ziel sind nicht die Gerichte, sind nicht die Katastrophen. Das ist ein notwendiges, aufs Mindestmaß, aufs absolute Mindeste beschränkte von Gott her. Das Ziel ist, Jesus kommt. Jesus kommt. Und darauf soll man leben und sich einstellen. Das meint Jesus. Glückselig, wer dieses Ziel hat. Glückselig, wer sein Leben daran orientiert. Glückselig, wer so durchblickt. Die Wiederkunft des Herrn hier in Macht und Herrlichkeit wird verglichen mit dem Kommen eines Diebes. Ich weiß nicht, ob Sie Angst haben, wenn Sie in Urlaub gehen, dass bei Ihnen eingebrochen wird. Ja, Sommerzeit ist Einbruchszeit. Die meisten Einbrüche oder viele Einbrüche geschehen übrigens tagsüber. Und man sagt, ein Freund, der damit zu tun hat beruflich, wenn bei den Leuten einmal eingebrochen wurde, dann ist oft weniger das Problem, das, was gestohlen wurde, der Schaden, der angerichtet wurde, sondern das psychologische Moment, Sie haben in Ihren innersten Bereich ist jemand vorgedrungen. Es ist die Angst im eigenen, im Innersten, jemand Fremdes zu haben und wieder zu haben. Ich denke noch vor vielen Jahren, meine Schwester hatte auch so ein Schreckerlebnis. Damals das Haus meiner Eltern und das Haus meiner Schwester mit ihrem Mann war einfach gegenüber. Und sie kommt aus dem Erdgeschoss heraus ins Treppenhaus und da kommt ihr im eigenen Haus ein wildfremder Mann tagsüber vom ersten Stock entgegen. Einen riesen Schreck gekriegt. Der Typ ist raus und ab und so, man hat ihn nachher auch erwischt. Aber da ist man erschüttert. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Ein Dieb schickt ja keine SMS. Ich wäre dann jetzt soweit. Er ruft auch nicht vorher an. Ich bin gerade unterwegs. Mach schon mal die Tür auf. Das Überraschende, das plötzlich wird betont. Und das gilt nicht nur nach meinem Verständnis für die Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit, sondern auch für die Entrückung. Plötzlich, überraschend. Die Bibel sagt sogar manchmal, wenn es keiner meint. Und da kann man bereit sein und da kann man nicht bereit sein. Also es wird nicht funktionieren zu sagen, naja, ich lebe mal so, wie ich lebe und dann kurz vorher, da mache ich das Schiff klar. Bevor der Kapitän kommt, da mache ich mein Schiff klar. Das wird nicht funktionieren. Das Weitere, warum der Herr hier den Fluss der Vision unterbricht, ist, dass er zeigt, nicht der Antichrist oder die Mächtigen dieser Welt bestimmen den Ablauf, sondern er. Er bestimmt und er entscheidet. Die Konsequenz ist, durchhalten, hellwach sein, treu bleiben, ihm dranbleiben. Selig ist, der wacht und merkt, was geschieht und die richtigen Konsequenzen zieht, indem er in der Welt der Versuchung und des Abfalls nicht lauert oder gar seinen Glauben aufgibt. Hier ja das Bild der Kleider. Es gibt unzureichende oder besudelte Kleider nach der Schrift, mit denen man vor Gott nicht bestehen kann. Und es gibt weiße Kleider der Erlösten, die im Blut Jesu gewaschen sind. Grundsätzlich und immer wieder. Wie jemand gekleidet ist, das merkt man erst, wenn der Herr da ist. Warren Buffett, der gilt ja als das Orakel von Oklahoma in der Finanzwelt, kein wichtiger Name für uns, aber Warren Buffett hat im ganz anderen Zusammenhang gesagt, ob jemand eine Badehose anhat, das merkt man erst, wenn die Ebbe kommt. Und so ist es auch. Was jemand für Kleider, besudelte Kleider, unzureichende Kleider oder Kleider des Heils anhat, das merkt man erst, wenn der Herr kommt. Wichtig, das Bereitsein für den kommenden Herrn. Es geht hier in dieser Seligpreisung nicht nur um das Wachsein. Es ist schon wichtig, dass jemand wach ist. Die Leute glauben ja nicht, was man von vorne alles sieht. Und dieser Saal ist relativ groß, aber ich spreche ja in vielen Versammlungsräumen. Und manche denken, wenn sie einen Abstand von 10 oder 12 Metern vom Redner haben, dann entdeckt er nicht, was sie gerade mit ihrem Handy machen oder was sie sonst tun. Aber wenn ich mir so in die Runde gucke, sind sie alle hellwach, zumindest körperlich, ja? Hellwach und gucken mich an, ja, reagieren. Also es geht aber nicht nur ums Wachsein, sondern auch um waches Sein für andere. Das ist ja sozusagen das Minimum. Glückselig, selig sind die, die wach sind, die bereit sind. Aber die auch wache sind für die anderen. Die sich sogar noch um andere kümmern, die andere wach rütteln können und sagen können, sag mal, merkst du nicht, was in deinem Leben los ist? Sag mal, merkst du nicht, was in unserer Zeit los ist? Sag mal, merkst du nicht, wie das Gemeindeschiff so langsam im Morast versinkt? Wach doch mal auf. Es ist zu wenig, wenn die Wache nicht pennt, sondern sie muss aufmerksam sein. Im Schiff, sie muss oben im Ausguck sein. Noch heute werden die, die auf der Wache einschlafen, beim Militär streng bestraft. Früher war das alles viel drakonischer, klar. Er gefährdet die ganze Einheit. Also ich habe ihn mal so aus der Zeit des 18. Jahrhunderts aus dem Corpus Juris Militaris aus der Seeschifffahrt, aus der militärischen Seeschifffahrt ein Beispiel gebracht. Da heißt es, so jemand schlafend befunden würde, soll er 3-mal gekielt werden. Was heißt gekielt werden? Das war so ähnlich wie Spießruten laufen. Nur eben auf der Seefahrtseite. Das heißt, man wurde an ein Seil gebunden und je nach Schärfe der Strafe quer durchs Schiff und natürlich unten im Wasser gezogen oder sogar längs. Hat zum Teil schwerste Verletzungen gegeben, wenn man da am Schiff entlang gezogen wurde. Und Sie können sich vorstellen, vor allem wenn es längs geht, dass Ihnen da auch irgendwann die Luft ausgeht und Sie ein Problem haben, je nachdem, wie schnell die gezogen haben. Streng bestraft. Und das führt uns zu der Konsequenz, die wir aus dieser Zornschalendarstellung in der Offenbarung und vor allem dieser Seligpreisung für unser Leben ziehen wollen. Wachet und seid bereit. Wachen und bereit sein soll nicht nur die Glaubenden der letzten Zeit, sondern jede Generation von Christen. Denn die Gefahr des Einschlafens, des gedankenlosen Mitmachens, ja sogar des Abfalls ist immer gegenwärtig, auch heute. Schauen wir uns doch einmal in unserem Bekanntenkreis um. Wie viele, die einmal ganz dabei waren, marschieren nur noch halb oder gar nicht mehr mit? Manche haben völlig abgehängt und manche schauen nur noch mit Verachtung auf ihr Christsein zurück. Gerade neulich traf ich eine Bekannte, die vor 20 Jahren oder 15, 20 Jahren auf Freizeiten im Osten Deutschlands viel getroffen hat. Und dann sind wir so halt auch auf die Einzelnen gekommen, die damals auch so auf dieser Freizeit waren. Und dann sagte sie zu meinem Entsetzen von einer, die möchte heute mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Das war halt so eine fromme Phase. Heute brauche ich das nicht mehr. Andere, die noch irgendwie dabei sind, unterscheiden sich in ihrem Lebensstil kaum noch von Menschen ohne Christus. Aber irgendwann hat doch das begonnen. Irgendwann ist doch dieser geistliche Schlaf eingetreten, ist man doch eingeschlafen. Das Gemeine ist, dass man es selber am wenigsten merkt. Haben Sie schon mal versucht, sich selber bewusst beim Einschlafen zu beobachten? Habt ihr schon probiert? Das geht nicht, ja. An einem gewissen Punkt kriegst du noch mit und dann entweder schläfst du dann nicht ein, weil du zu wach bist, weil du ja immer alles beobachten möchtest, oder bist plötzlich weg und am nächsten Tag habe ich es wieder nicht mitgekriegt, wie ich eingeschlafen bin. Und so gibt es so etwas Schleichendes und das ist das Gefährliche. Dieses schleichende geistliche Einschlafen, dass das geistliche Leben reduziert wird, dass immer mehr andere Dinge und andere Maßstäbe im Leben sind und man merkt es nicht, bis man tief eingeschlafen ist. 22 Mal werden wir im Neuen Testament zum Wachsein aufgefordert. Gerade wenn es um Verführung geht, auch aus der Mitte der Gemeinde, so sagt etwa der Apostel Paulus den Ältesten von Ephesus in Milet, darum wachet. Und Petrus sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wachet. Das Gegenteil ist eingeschlafenes Christsein, das vor sich hin plätschert. Dabei kann man sonst sehr aktiv sein, beruflich, kulturell, gesellschaftlich, nachbarschaftlich. Man kann sogar gemeindlich sehr aktiv sein und doch geistlich eingeschlafen sein. Das Problem ist, man merkt es nicht. Und das ist die Schlussfrage, die wir uns stellen wollen. Bin ich wach und bereit? Bin ich wach und bereit? Es gibt verschiedene Grade des Schlafzustandes. Ich habe mir mal ein paar Begriffe, kann man ja heute leicht im Internet zur Neurologie herausgeschrieben. Da spricht man von Somnolenz. Das ist schläfrig, aber leicht weckbar. Ja? Also der Zustand mancher in der Bibelstunde. Schläfrig, aber leicht weckbar. Denk immer noch an den einen Bruder, der plötzlich, als in der Textlesung das ein Amen vorkam, stand er wie eine Eins auf. Warum? Er war schläfrig, aber leicht weckbar und Amen war für ihn das Signalwort. Jetzt geht's zum Beten oder die Predigt ist zu Ende. Ja? Und da stand er auf, der andere hatte Mühe, ihn wieder zurückzudrücken und dann hat er gemerkt, das war jetzt peinlich, weil er auch noch in der ersten Reihe saß. Schläfrig, aber leicht weckbar. Sopor, tiefer Schlaf, nur durch starke Reize weckbar. Und dann gibt es noch das andere Extrem, den komatösen Schlaf. Da glaube ich jetzt nicht, dass den heute Morgen jemand hat. Komatösen Schlaf. Und das ist auch geistlich. Bin ich wach und bin ich bereit? Das zeigt sich daran, wie ich Impulse und Reize Gottes aufnehmen kann. Oder mit anderen Worten, wie ich hören kann. Hör- und Aufnahmebereitschaft, Hör- und Aufnahmefähigkeit. Reagieren Sie überhaupt noch auf Predigten? Kann Sie das Wort Gottes überhaupt noch treffen? Wann haben Sie zum letzten Mal einen heiligen Schrecken bekommen? Oder plätschert an Ihnen alles vorbei? Und Sie regen sich vielleicht nur noch auf, wenn einer 5 Minuten zu lang macht. Ich habe erst neulich einen heiligen Schrecken bekommen. Tief erschrocken, weil mein Gottesbild gewackelt hat. Hat sie wieder festgerüttelt, ja. Aber mir tut es gut, weil ich spüre, das rillt sich sonst, so würde Konrad Straub sagen, bei uns alles so ein. Und wir plätschern so dahin, es ist so. Wir brauchen geistliche Wecker. Die Frage ist, ob geistliche Wecker uns noch erreichen können. Wer liebt schon seinen Wecker? Ich weiß ja nicht, was für ein Verhältnis Sie zum Wecker haben. Ich liebe meinen Wecker nicht, aber ist absolut notwendig. Und wenn ich einen ganz wichtigen Termin, Flug oder sowas habe, stelle ich sogar 2 und einen paar Meter entfernt. Den einen am Bett kann ich totschlagen, aber der andere, da muss ich ja aufstehen. Und dann ist sehr unwahrscheinlich, dass ich dann noch einmal einschlafe. Ja? Und so brauchen wir geistliche Wecker. Manchmal muss ein Gespräch, eine Predigt uns, verstehen Sie bitte, auch aufkratzen und treffen. Es gibt so eine Tendenz, dass die Leute immer das hören wollen, was sie sowieso schon glauben, was sie sowieso schon sehen, damit sie auch begeistert zunicken können. Ja, aber das Wort des Herrn, das ist manchmal so, dass es dich zum Beben bringt und dass es dich anspricht und dass es wie ein Wecker ist, der nervt. Ich habe schon manches Mal gesagt, Pfarrer Klaus Vollmer, bei dem ich zum Glauben gekommen bin, der sagte, wenn Sie nach der Verkündigung die Tür zuschmeißen, dann war es recht. Und wurde sehr extrem, Sie müssen jetzt nicht alle die Türen zuschmeißen, um zu zeigen, dass Sie das verstanden haben. Aber es geht doch um eine Grundsatzfrage. Wachen und bereit sein, selig sind die. Schauen Sie, wenn Sie morgen zum Arzt gehen und der sagt Ihnen, Sie haben Krebs im Endstadium, bing, Adrenalinstoß. Kann man noch was machen, was ist los? Also das kann man ja kaum verarbeiten. Und vielleicht muss der Herr dem einen oder anderen sagen, aus Liebe, du hast geistlich Krebs. Du hast geistlich Krebs und wenn es so weitergeht, gibt es eine Katastrophe. Und da klingelt der Wecker. Das macht der Herr aus Liebe. Es geht aber nicht nur um das Wachen, sondern auch um das Bereitsein. Wach sind sie, hoffentlich. Hoffentlich sind sie wach. Und hoffentlich schieben sie auch Wache für andere. Wache dienen, Schlafende leben sich selber. Es gibt auch den Liebesdienst des Wachrüttelns. Aber wir sollten nicht nur wachen, sondern auch bereit sein. Und das will ich noch sagen, zum Bereitsein gehört, umzugsbereit zu sein. Freunde von uns aus der Nähe von München sind jetzt in die USA verzogen, beruflich sozusagen nochmal als letzte Station. Er war schon mal in den USA. Und das will eigentlich gut geplant sein. Die haben ihr Haus in der Nähe von München verkauft und all die Dinge. Da kann ich nicht einfach in den Flieger sitzen und sagen, hallo, da bin ich. Sondern da gibt es jede Menge Dinge vorzumachen. Man muss bereit sein, umzugsbereit. Und wenn der Herr kommt, dann ziehen wir gleichsam um in die neue Stadt. Der Hebräerbrief, das ist ja die Jahreslosung, sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Sind wir umzugsbereit? Das heißt, ist die Vergangenheit im Lichte Gottes geklärt, die Gegenwart in der Lebensverbindung zu Jesus geordnet, dann haben wir auch eine Zukunft mit Jesus, sind bereit, ihm zu begegnen. Die frühen Christen nahmen das alles sehr ernst. Und mein Verdacht ist, ich sage das mal ungeschützt, dass wir vielleicht die letzte Generation, ehe der Herr kommt, unbewusst glauben, wir sind den anderen überlegen und unseren geistlichen Niedergang gar nicht mehr merken. Ich sage das zuerst mir selber. Da möchte ich mir immer wieder Licht geben lassen. Da hilft es mir auch, wenn ich Schriften aus der Kirchengeschichte lese. Und ich habe Ihnen zum Abschluss eine Schrift mitgebracht oder einen Teil einer Schrift aus der Didache, die wurde um 125 nach Christus geschrieben, von Menschen, die Apostel noch gekannt haben, wo also die Zeit Jesu nur 1, 2, 3 Generationen entfernt war. Da heißt es in dieser Didache im 16. Abschnitt, wachet über eurem Leben, eure Lampen sollen nicht verlöschen und eure Lenden sollen nicht erschlaffen, sondern seid bereit. Ihr wisst nämlich nicht die Stunde, in welcher unser Herr kommt. Häufig aber sollt ihr zusammenkommen und sucht dabei das, was für euer geistliches Leben gut ist. Dann heißt es etwas später, wenn nämlich die Gesetzlosigkeit zunimmt, wird man einander hassen und verfolgen und verraten. Und dann wird erscheinen der Weltverführer als Sohn Gottes, und wird Zeichen und Wunder tun. Viele werden zu Fall kommen und zugrunde gehen, die aber standhalten in ihrem Glauben, werden gerettet werden. Kann uns sowas noch treffen? Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du immer wieder auch geistliche Wecker in unser Leben schickst. Und du weißt, wie sehr wir auch in so einen Trott verfallen. Gerade hier in einer Welt, wo wir so viel im Überfluss haben, auch geistlich im Überfluss haben und das gar nicht mehr zu schätzen wissen. Wo wir so dahinschlürfen, wo wir einfach so auch auf dem Weg sind einzuschlafen, vielleicht schon eingeschlafen sind. Und wir bitten dich und wir danken dir auch zugleich, dass du mit deiner Liebe uns wach machen willst und es schenken willst, dass wir bereit sind für dein baldiges Kommen. Und dass dieser Horizont auch in unserem Leben sein darf. Es geht dir entgegen. Und wir danken dir, dass du das Heil und die Rettung der Menschen im Auge hast, dass du auch um uns besorgt wirst, uns liebst und deswegen auch manchmal in unser Leben hinein Tacheles redest. Und du weißt jetzt, wo du den Einzelnen angesprochen hast, wo du durch deinen Geist ihm gezeigt hast, hier bin ich am Einschlafen, hier bin ich eingeschlafen, hier bin ich auf einem unguten Weg. Und nun schenkt, dass wir nicht in eine falsche wieder Ruhe und Sicherheit zurückfallen, sondern dass wir bewegt durch deinen Geist wach werden, dranbleiben und zu dir umkehren, auch in diesen Dingen, die du uns gezeigt hast. Danke, dass du der Herr dieser Welt bist. Danke, dass du auch um alle weißt, die heute hier sind und dass du sie segnen möchtest auf deine Weise, heute und in den kommenden Tagen und Wochen. Gepriesen seist du. Amen.